DocTalk. Allgemeinmedizin im Gespräch mit Dr. Iris Veit.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei DocTalk Allgemeinmedizin im Gespräch. Heute mit dem Thema: Wie viel Ökonomie verträgt gute Hausarztmedizin? Ein Thema, das uns alle bewegt und vielleicht durch die jetzige Pandemie nochmal angeregt worden ist, darüber nachzudenken. Manchmal sagen ja auch Hausärztinnen und Hausärzte, heute sind wir gezwungen durch die Fallzahlen, dass wir nicht das machen können, was wir wirklich machen wollten und unsere Haltung gegenüber den Patienten umsetzen können. Dieses Thema möchte ich heute vertiefen und meine Gesprächspartnerin ist Frau Sandra Blumenthal. Ich freue mich sehr, Sandra, dass du dabei bist. Frau Blumenthal ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, war Hausärztin in Potsdam und ist jetzt in Berlin am Institut für Allgemeinmedizin und koordiniert die Seminarprogramme am Kompetenzzentrum Weiterbildung. Und sie engagiert sich schon seit langem auch in der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin für Fortbildung und ethische Fragen in der Medizin. Sandra, nochmals vielen Dank, dass du dabei bist.
Hallo Iris, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, ich hoffe, dass wir ein spannendes Gespräch haben und vielleicht die erste spannende Frage an dich. Warum eigentlich bist du Allgemeinmedizinerin geworden?
Ah, das ist wirklich eine spannende Frage und da gibt es natürlich immer ganz, ganz viele Gründe für, aber für mich waren zwei wesentlich bzw. ausschlaggebend. Der erste Grund ist, ich bin sehr gerne Ärztin und wollte mich nicht so gerne auf ein begrenztes Spektrum der Medizin einschränken lassen. Also ich wollte gerne mit Patientinnen und Patienten mir Wissensfelder erschließen. Das kann ich am allerbesten in der Allgemeinmedizin.
Ah, ja.
Und der fast noch wichtigere Grund war, dass ich den Anspruch an mich habe und auch Lust dazu habe, Gesundheitsversorgung in einem kleinen Feld aktiv mitzugestalten. Im Krankenhaus ist es so, egal in welcher Position du bist, die Gesundheitsversorgung endet immer an der Tür der Rettungsstelle. Du kommst nie darüber hinaus. Und in der Allgemeinmedizin kannst du da arbeiten, wo deine Patientinnen und Patienten sind, wo sie leben, wo ihr Leben stattfindet, wo die Herausforderungen sind, mit denen sie umgehen müssen. Du kannst mit anderen Gesundheitsberufen zusammenarbeiten, beispielsweise mit den Pflegenden oder mit Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Und das ist unglaublich spannend und das er bietet ganz viel Spielraum für individuelle Gestaltung. Und man muss auch einfach sagen, in der Praxis ist Platz für Individualistinnen und Individualisten. Wenn ich da im pinken T-Shirt arbeiten möchte, dann kann ich das machen und muss das mit keinem Chefarzt absprechen.
Ah ja, da spielst du auf die Regeln im Krankenhaus an. Und du streichst nochmal, wie toll es ist für dich, dass du diese gestalterischen Spielräume in der Hausarztpraxis hast. Und vielleicht ist das ja schon ein wichtiges Werbeargument für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Teil sich für den Hausarztberuf zu entscheiden. Ja, wie bist du dann zu dem Thema der Ethik und der Ökonomie in der hausärztlichen Versorgung gekommen?
Ich glaube, auf zwei Wegen. Einmal von der wissenschaftlichen Seite. Ich habe in der Medizingeschichte und Ethik promoviert, habe mich da mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt, mit Medizin im Nationalsozialismus. Da wird man zwangsläufig mit ethischen Fragestellungen konfrontiert. Und dann in der Praxis. Ich finde, wir als Hausärztinnen und Hausärzte sind sehr häufig mit sehr komplexen ethischen Fragestellungen konfrontiert. Und ich hatte immer den Eindruck, dass wir dem zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Ich möchte Anwesende davon ausdrücklich ausnehmen, Iris, weil ich weiß, dass du und auch die gesamte Arbeitsgruppe Psychosomatik der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin sich sehr, sehr intensiv mit ethischen Fragestellungen auseinandersetzt. Das Thema Kommerzialisierung oder Ökonomisierung brennt, glaube ich, unserem ganzen Berufsstand unter den Nägeln. Um zwei Beispiele zu nennen, die AWMF, die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften hat ein Positionspapier dazu veröffentlicht. Die Bundesärztekammer hat dazu Papiere publiziert. Es gibt auf Twitter unterschiedliche Gruppen wie Twankenhaus, die sich wirklich versuchen, gegen Ökonomisierung, vor allen Dingen im Krankenhaussektor, zu stemmen. Also das ist ein Thema, was uns sehr, sehr beschäftigt und ich denke, womit wir uns auch in der Allgemeinmedizin beschäftigen müssen.
Aus meinem Wissensgebiet der Beziehungsmedizin will ich es nennen, da unterstreichen wir, wie du schon gesagt hast, auch besonders die Haltungen, also zum Beispiel die Haltung des Zuhörens mit Neugier und Respekt vor dem Patienten und dass solche Haltungen auch zu einer höheren Berufszufriedenheit von den Ärztinnen und Ärzten beitragen. Ja, warum siehst du denn und andere vielleicht auch diese Haltung gegenwärtig so gefährdet?
Also ich glaube, eine gute ärztliche Grundhaltung, das haben wir so ein bisschen in der Geschichte gelernt, die ist nicht selbstverständlich, die ist natürlich immer gefährdet, die müssen wir uns erarbeiten, die müssen wir verteidigen. Jede Zeit hat so ihre eigenen Herausforderungen und die Herausforderung, die unsere Generation jetzt sicherlich hat, ist die Kommerzialisierung der Medizin. Vorweg möchte ich noch so einen kleinen Exkurs machen, weil es geht manchmal so ein bisschen durcheinander bei zwei Begriffen. Das eine ist...
Ja, es wäre sehr schön, wenn du das Kommerzialisierungswort erklären würdest.
Ja, genau. Das kann man lustigerweise nicht erklären, ohne über Ökonomisierung zu sprechen. Das hängt so miteinander zusammen und geht eben oft auch durcheinander. Wenn wir sagen, Hausärzte und Hausärzte sollen ökonomisch handeln, dann schwillt bei vielen Kolleginnen und Kollegen schon der Kamm. Da sieht man schon das Stirnrunzeln, der Blutdruck geht hoch. Nicht ganz zu Recht, wie ich finde. Wir sind als Hausärzte und Hausärzte auch der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, dass wir ressourcenschonend arbeiten. Das heißt, es gibt zwei Medikamente, beide wirken gleich gut. Wir sind verpflichtet, das günstigere zu nehmen. Das ist auch völlig in Ordnung, weil das, was am Ende rauskommt, ist genau das Gleiche. Wenn eine klinische Untersuchung des Knies genauso gut ist wie das Knie-MRT, dann ist es angeraten, dass wir das Knie untersuchen. Ich habe dann Interessenkonflikt, ich untersuche gerne Knie. Das ist gut. Das ist auch aus medizinethischer Perspektive völlig unstrittig. Du würdest vermutlich auch aus der beziehungsmedizinischen Perspektive sagen, ist völlig okay, oder?
Ja, sehr. Vor allen Dingen, um Überversorgung zu vermeiden oder Ressourcen unter dem Gesichtspunkt von Planetary Health zu sparen, sind das zwei ganz wichtige Argumente, die dafür sprechen, so zu verfahren, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, genau.
Also andere Motivationen mit demselben Ziel und andere Begrifflichkeiten.
Ja. Also Win-Win, super Situation, wirklich auch aus ethischer Perspektive unstrittig. Soll man so machen, ist richtig. Etwas anderes ist die Kommerzialisierung. Kommerzialisierung bedeutet, dass unser medizinisches Denken durch Gewinnstreben überformt ist. Fassen wir uns mal an die eigene Nase, das machen wir als Ärztinnen und Ärzte nicht so gerne. Stellen wir uns vor, ich bin frisch niedergelassen, habe mir ein ganz schickes neues Sonografiegerät gekauft, kostet 16.000 Euro. Dann denke ich mir, das muss ich jetzt aber erstmal rentieren. Also mache ich ganz viel Abdomen-Sonos bei meinen Patientinnen und Patienten, damit ich die Kosten, die ich in mein Sonografiegerät investiert habe, wieder reinkriege. Das ist Kommerzialisierung, das ist nicht in Ordnung. Jetzt haben wir aber das gute Korrektiv, und das finde ich toll als Ärztin, dass ich nicht nur die Investition meines Sonografiegeräts habe, auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite meine gute ärztliche Grundhaltung. Also ich bin interessiert an einer guten Patientinnen- und Patientenversorgung. Bevor ich also ganz viele Sonografien mache, überlege ich mir, ist das denn eigentlich indiziert? Richte ich damit vielleicht einen Schaden an, dass meine Patientinnen und Patienten jetzt jedes Mal denken, wenn es unten links piekst, dass sie von mir ein Abdomen-Sono brauchen?
Ja, Sandra, ich war nun ja auch über 30 Jahre lang in einer Hausarztpraxis tätig und eine Praxis muss auch wirtschaftlich laufen. Wir haben Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also, wie siehst du das? Wir sind doch mittelständische oder kleine Unternehmen. Wir müssen rentabel sein.
Genau, Iris, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist die Herausforderung oder auch ein bisschen das Spannende in der ambulanten Versorgung, dass wir lauter, wie du gesagt hast, klein- und mittelständische Unternehmen haben, die wirtschaftlich funktionieren müssen. Denn Hausärztinnen und Hausärzte müssen Gewinne erwirtschaften, nicht nur, damit sie den nächsten Dubai-Urlaub planen können, sondern auch, um ihre medizinischen Fachangestellten gut zu bezahlen, um die Miete zu bezahlen, um die Praxis auch mal wieder zu renovieren oder auch, um sich mal wirklich ein gutes Sonographiegerät zu kaufen. Und da haben wir aber den Vorteil, dass wir als Ärztinnen und Ärzte immer in einem Spannungsfeld arbeiten, das ich vorhin schon so ein bisschen skizziert habe. Wir haben auf der einen Seite eben diesen ökonomischen Pol, also die Praxis muss rentabel sein, wir müssen ressourcenschonend arbeiten. Das ist die eine Seite, die ökonomische. Und auf der anderen Seite haben wir aber diesen Pol der ärztlichen Heilkunst, wo sich auch unsere ärztliche Grundhaltung findet. Wir sind unseren Patientinnen und Patienten verpflichtet.
Ja.
Und in diesem Spannungsfeld funktioniert eben Allgemeinmedizin. Und aktuell ist es aber leider so, dass wir nur diesen ökonomischen Pol in der Steuerung, in der ambulanten Versorgung stärken, indem wir eben hier belohnen, wenn man möglichst viele Untersuchungen macht, wenn man möglichst viele Scheine macht, also möglichst viele Patientinnen und Patienten sieht, dass man belohnt wird, wenn man nicht so viele Blutabnahmen macht, dann kriegt man einen Wirtschaftlichkeitsbonus. Und dieser kleine autonome Pol der ärztlichen Grundhaltung, der vertrocknet so ein bisschen auf der anderen Seite und das macht was mit uns, ob wir das wollen oder nicht.
Das glaube ich auch. Ja. Und du hast jetzt unterstrichen, dass es auch eine individuelle Entscheidung jedes einzelnen Arzt ist zwischen diesen beiden Polen. Da möchte ich aber unterstreichen, dass es ja gerade auch im ambulanten Versorgungsbereich Einfluss von privaten Investoren gibt, wie zum Beispiel, dass doch Praxen, da die Ärzte lediglich angestellt werden und solche Investoren, die auf Gewinn aus sind, diese Praxen dann übernehmen und leiten. Wie siehst du das?
Das ist eine komplizierte Frage. Ich wünsche mir manchmal, es wäre einfacher, das zu beantworten. Und wir würden einfach mal sagen, die Privatinvestorinnen und Investoren, die sind schlecht und wir machen das alles ganz toll. Das Problem ist, wir haben eine Generation, die jetzt in die Allgemeinmedizin kommt, die gerne auch zumindest eine Zeit lang angestellt arbeiten würde. Für die brauchen wir ein Angebot. Dieses Angebot erfüllen aktuell die MVZs, die teilweise privatwirtschaftlich geführt werden. Ich weiß nicht, wer so ein bisschen mit Aktien handelt. Manchmal macht man das ja so spaßeshalber. Der weiß so, der Gesundheitssektor in Deutschland, das ist eine sichere Sache. Da ist viel Luft nach oben. Das heißt, das ist ein Markt inzwischen, leider, der für Investorinnen und Investoren interessant ist. Das muss man sich immer klar machen, bei allem, worüber wir reden. Das heißt, da kommt plötzlich eine Gruppe in einen Bereich, in den Bereich der Gesundheitsversorgung, der möchte mit dem, was wir tun, Geld verdienen. Das wollen wir auch als Hausärztin und Hausärzte, das haben wir besprochen, das müssen wir sogar. Aber wir haben eben diesen ausgleichenden Pol. Wir sind immer noch unseren Patientinnen und Patienten verpflichtet. Und eine Gruppe, die da reinkommt und sagt, wir wollen hier einfach mal so gucken, wir wollen so ein bisschen Geld investieren und mal schauen, was da passiert. Die haben eben diesen ausgleichenden Pol nicht und das finde ich gefährlich. Und besonders gefährlich wird es, Iris, du hast es ja schon so ein bisschen angerissen, wenn Ärztinnen und Ärzte plötzlich in MVZs arbeiten, wo sie beispielsweise Zielvorgaben bekommen von Geschäftsführern oder Geschäftsführerinnen. Frauen sind ja keine besseren Menschen automatisch. Und die sagen, wir hatten das ganz am Anfang, wir möchten aber, dass sie das und das machen. Wir möchten, dass sie so und so viel Abdomensonografien machen, weil wir haben ja ein neues Sonographiegerät gekauft. Und aus der Perspektive eines Betriebswirten oder eines Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin ist das auch vollkommen logisch. Aus der Perspektive einer Ärztin oder eines Arztes ist es absolut nicht in Ordnung.
Ich möchte nur betonen, dass wir darauf achten müssen, dass wir im ambulanten Sektor nicht da landen, wo zum Teil die Krankenhäuser schon der stationäre Bereich gelandet ist. Das hat uns ja auch die Pandemie gezeigt, dass das Bezahlsystem der Krankenhäuser nicht dazu geeignet war, Bevorratung zu finanzieren und eine Vorhaltung auch der Krankenhausbetten in ausreichender Zahl. Und dass wir vor einer Aufgabe stehen, zumindest jetzt diesen ambulanten Bereich auch zu schützen. und dass wir diese Auffassung verlassen müssten, der Markt wird alles richten und das Streben des Einzelnen nach Gewinn wird eine gute Lösung für alle bringen. Das zeigt sich eben im stationären Sektor bereits jetzt ganz deutlich, dass das für die Daseinsvorsorge Gesundheit nicht gelten kann. Was könnte man denn tun aus deiner Sicht zum Schutz des ambulanten Bereichs?
Ich glaube, zuallererst muss man sich klar machen, dass, was du gesagt hast, dieses Credo, der Markt wird alles richten, in der ambulanten Versorgung nicht funktioniert. Also nehmen wir zum Beispiel Helios. Wir können ja ruhig auch mal mit Namen arbeiten hier. Ja. Es gibt ein internes Helios-Papier, das ist jetzt kein großes Geheimnis, das sogenannte Cinderella-Papier, wo Helios entschieden hat, dass sie sich eher im ambulanten Sektor auf Gesundheitsbereiche, Gesundheitssparten konzentrieren, die lukrativ sind. Allgemeinmedizin ist nicht lukrativ. Das weißt du als Hausärztin. Das wissen wir alle. Also es ist in Ordnung. Ich finde, man muss auch in der Pandemie sagen, wir können gut davon leben. Wir sind eine Berufsgruppe, die sehr gut durch diese Krise gekommen ist. Aber das ist nicht besonders lukrativ. Das kannst du nicht mit operativer Augenheilkunde, Labormedizin oder Radiologie vergleichen. Und jemand wie Helios, der einfach gucken muss, was ist für uns spannend? Wo können wir denn Geld verdienen? Was wäre für uns lukrativ? Die sagen natürlich, das bringt uns nichts und ziehen sich aus diesem Sektor, der aber die Basis der medizinischen Versorgung in Deutschland ist, ziehen die sich zurück. Und das, denke ich, das müssen wir uns klar machen. Der Markt wird es nicht richten. Wir müssen es richten als Ärztinnen und Ärzte in der Selbstverwaltung, als Gesundheitspolitiker und Gesundheitspolitikerin. Wir müssen uns überlegen, wie können wir ambulante Versorgung in Deutschland sicherstellen, vor dem Hintergrund, dass es eine Generation von Ärztinnen und Ärzten gibt, die aus unterschiedlichen und teilweise sehr gut nachvollziehbaren Gründen sagt, ich möchte zumindest eine Zeit lang die Option haben, angestellt zu arbeiten.
Da möchte ich doch jetzt noch mal nachhaken bei dieser Frage, die mir doch sehr wichtig erscheint. Und wir wollen ja nicht, dass ethische Haltungen nur realisiert werden können, wenn die Hausärztinnen und Hausärzte sich selbst überfordern und die Stundenzahl pro Woche nach oben schrauben. Also schauen wir noch mal darauf, was gemacht werden kann. Vielleicht zunächst, was Ärzte und ihre Selbstverwaltungsorganisation machen können. Du hast schon angedeutet am Beginn unseres Gespräches, dass falsche Anreize gesetzt werden. Könntest du das noch ein bisschen mehr erläutern und welche Ideen du hättest, wie es anders sein könnte?
Es wird ja teilweise, sind wir ja schon so ein bisschen in das Experimentierstadium eingetreten, wie man medizinisch anders arbeiten kann. Zum Beispiel, indem man Hausärztinnen und Hausärzte nicht pro Schein, pro Quartal bezahlt, sondern man könnte zum Beispiel auch mal über Jahrespauschalen nachdenken oder dass ich beispielsweise danach vergütet werde, welche Gesundheitsregion ich medizinisch versorge. Ich hätte dann nicht mehr den Anreiz, dass ich ganz viel Masse machen muss, dass meine Patientinnen und Patienten möglichst oft zu mir kommen, sondern ich wäre dann auch so ein bisschen animiert, vielleicht mal Gesundheitsseminare anzubieten, wo ich Patientinnen und Patienten beibringe, wie sie beispielsweise infizierte Insektenstiche selbst behandeln, sodass sie dafür nicht zu mir in die Praxis kommen müssen. Ich wäre vielleicht dazu animiert, eine Videosprechstunde aufzubauen, wo mit einfachen Beratungsanlässen Patientinnen und Patienten sich an mich wenden können.
Darf ich noch mal was nachfragen?
Ja, klar.
Wärst du der Meinung, dass in die Bezahlung auch mit einfließen müsste, wenn in einem Stadtteil die Lebenserwartung vielleicht niedriger ist als in einem anderen, dass also andere Anreize geschaffen werden?
Ja, Iris, da finde ich, sprichst du also mir als Berlinerin auch wirklich gerade aus der Seele mit diesem Punkt. Du bist ja glücklicherweise seit einiger Zeit auch bei uns. Und das ist natürlich ganz wichtig. Das wäre jetzt der nächste Satz, dass es dann auch immer noch attraktiv sein muss für Hausärztinnen und Hausärzte, sich in sozial schwachen oder nennen wir es mal sozial vielleicht auch medizinisch herausfordernden Stadtteilen niederzulassen. Dass wir hier ein wenig einen finanziellen Ausgleich bräuchten, wenn man sich beispielsweise in Marzahn-Hellersdorf niederlässt, wo man anders mit einer anderen Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung beispielsweise umgehen muss. Wenn man sich in Pritzwalk niederlässt, wo viel mehr ältere und multimorbide Patientinnen und Patienten leben, welche Ausgleichssysteme oder auch welche Anreizsysteme man da schaffen müsste, dass sich Hausärzte und Hausärzte da wirklich niederlassen. Und ich denke, wir könnten es auch nicht bei den Jahrespauschalen belassen, weil hier natürlich die Verführung dann liegt, dass man sagt, naja, ich habe ja meine Region und ich habe auch noch so viele andere Sachen zu tun. Wir müssten uns dann überlegen, wenn wir sagen, wir ziehen die Kontrolle von diesem ökonomischen Pol ein bisschen weg, hin zum Pol der ärztlichen Heilkunst, der ärztlichen Grundhaltung, dann müssten wir uns überlegen, wie wir den stärken, wie wir das machen. Ich bin absolute Gegnerin von dem Prinzip Pay for Performance, also beispielsweise, dass man belohnt wird, wenn möglichst viele Patientinnen und Patienten einen tollen Blutdruck haben. Ja, das ist Quatsch. Das negiert hausärztliche Versorgungsrealität, weil, wie du das gerade gesagt hast, ne, es gibt Regionen, da ist es eben etwas schwieriger, Patientinnen und Patienten zu überzeugen, regelmäßig ihre Blutdruckmedikation zu nehmen. Es kann auch sein, dass Patientinnen und Patienten sich ganz bewusst gegen einen bestimmten Blutdruck entscheiden. Und das muss ich als Hausärztin dann auch mittragen. Ich muss sicherstellen, dass sie verstanden haben, was das für Konsequenzen hat. Aber ich muss da immer noch an ihrer Seite sein und nicht denken, oh mein Gott, jetzt kriege ich meinen Pay-for-Performance-Zuschlag nicht.
Also in diese Richtung sollte es nicht gehen.
Nein, auf gar keinen Fall. Ne? Pay-for-Performance ist ein ganz, 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 ganz falscher Weg, ne, der uns vor allen Dingen auf Laborwerte fixieren wird, weil wie soll man das messen? Sondern ich meine wirklich, dass wir uns über andere Dinge Gedanken machen, dass wir zum Beispiel sagen, wir bieten strukturierte Fortbildungsprogramme für Hausärztinnen und Hausärzte an über 5 Jahre. Und wenn man das absolviert hat und sich danach vielleicht noch von einer Kollegin besuchen lässt oder von einem Kollegen, dann kriegt man so eine Art Bonus. Oder wenn man regelmäßig Barlind-Gruppen macht, dann kriegt man vielleicht auch einen kleinen Bonus. Ne, also dass solche Dinge, dass man das fördert, dass man hier animiert, dass wir ein bisschen mehr investieren in das, was unsere Arbeit wirklich ausmacht, das, was du auch so in die Allgemeinmedizin gebracht hast, dieses dem Patienten, der Patientin zugewandt sein, dass wir das Wohl des Patienten und der Patientin an erster Stelle stehen, ohne unsere eigene Selbstfürsorge komplett zu vernachlässigen zu müssen.
Also du würdest auch dafür plädieren, wenn ich nochmal unterbrechen darf, dass nicht nur die Leistung honoriert wird, sondern honoriert wird, wie man sich weiterbildet, wie man sich fortbildet.
Genau. Oder wie man sich austauscht mit Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in Baden-Württemberg und auch in Hessen sogenannte Pharmakotherapie-Qualitätszirkel, wo sich Ärztinnen und Ärzte abends treffen und sich mal ihre Verordnungszahlen angucken und sagen, sag mal, wie viel PPIs, also Protonpumpenhemmer, die blockieren die Magensäure, verordnest du denn eigentlich? Ah, du verordnest ja viel mehr, warum machst denn du das? Und dann kommt man so darüber ins Gespräch und kritisiert sich gegenseitig und spricht darüber und lernt dabei, das ist doch viel sinnvoller als dieses Damoklesschwert Regresse, wenn man über dem Fachgruppendurchschnitt ist, dann muss man irgendwas nachzahlen. Ich finde, dieser Austausch in der Gruppe, der bringt doch viel mehr und da ist man doch auch viel berührter. Ich lass mich gerne mal von Kolleginnen und Kollegen besuchen und ich merke immer, wenn die dann dabei sind, dass ich natürlich darauf achte, dass ich eine besonders gute Medizin mache und wie wertvoll das auch ist, wenn die mir hinterher sagen, Mensch, das hast du toll gemacht, das war richtig gut, aber du an der einen Stelle, da hätte ich irgendwie so vom Bauchgefühl, da hätte ich nochmal nachgehakt. Das, sowas vergesse ich nicht, das weiß ich heute noch, hundertprozentig.
Ja, und du sprichst mir da aus tiefster Seele, wenn ich dran denke, an die Drohung mit dem Medikamentenregress oder mit anderen Leistungsüberschreitungen. Und dass es natürlich eine Tatsache ist, dass die Orientierung am Durchschnitt immer nach unten reguliert. Und von daher kann ich mir angesichts dieser Erfahrung nochmal gut vorstellen, dass das Gegenseitige sich besuchen oder überhaupt mehr Kooperation unter den Ärztinnen und Ärzten zu schaffen, was ja auch passiert, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Hast du denn noch weitere Ideen, wie sozusagen durch eine andere Art der Belohnungsstrategien diese Haltung mehr gefördert werden könnten im ambulanten Bereich?
Na, ich glaube, zuerst müssen medizinethische Fragestellungen natürlich einen Platz haben in Aus-, Weiter- und Fortbildung. Das ist in Ansätzen so. Ich denke, im Studium kommt das so ganz langsam, dass medizinethische Fragestellungen da ihren Raum haben, dass man Kommunikationstrainings macht. Wir haben in der Allgemeinmedizin die Kompetenzzentren. Da geht es so langsam los, dass wir uns mit medizinethischen Fragestellungen beschäftigen. Aber ich denke, es ist insgesamt noch so ein bisschen ein Feld, was viel Luft nach oben hat. Ich denke, wie man sich auch natürlich ein bisschen entwickeln kann, ist Stichwort Teampraxen, dass man in größeren Versorgungseinheiten zusammenarbeitet mit anderen Gesundheitsberufen. Und ich habe sowohl in der Psychiatrie als auch in der Reha-Klinik gearbeitet und kannte da diesen Austausch mit einem multiprofessionellen Team auf Augenhöhe. Und ich denke, da werden wir als Ärztinnen und Ärzte ja auch hinterfragt, wenn man das wirklich gut macht. Also wenn der Physiotherapeut auch mal sagen kann oder auch der Raum dafür ist, dass er sagt, ich fand das nicht in Ordnung, dass du da sofort mit Medikamenten angefangen hast. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte mehr Platz und mehr Raum gehabt, mit dem Patienten oder mit der Patientin mehr im Bereich Bewegungstherapie zu arbeiten. Oder wenn die Krankenschwester mir gespiegelt hat in der Reha-Klinik, die letzte Visite war irgendwie nicht in Ordnung. Die Frau so und so, die hatte danach ein ganz blödes Gefühl. Die wusste gar nicht, wo sie stand. Und ich denke, das ist was, was unsere ärztliche Grundhaltung auch in der ambulanten Versorgung stärken könnte, dass wir da auch die Möglichkeit haben, vielleicht mit anderen Berufsgruppen stärker zusammenzuarbeiten.
Ja, das wird ja auch versucht. Es gibt in Hamburg die Poliklinik Veddel als eine Möglichkeit. In Berlin gibt es auch Beispiele für solche Praxen, die über die verschiedenen Berufsgruppen hinweg Kooperationen bilden, also Sozialarbeiter mit einbeziehen, in die Versorgung und dabei eine Gemeinwohlorientierung verfolgen und die Gesundheit eines Stadtteilzentrums im Blick haben. Das sind gute Beispiele. Und vielleicht müsste man da auch mehr die Möglichkeiten der Finanzierung eröffnen, weil ich weiß aus früheren Zeiten, in den 70er Jahren ist allein solche Projekte gescheitert, weil es nur die arztfinanzierte Bezahlung gegeben hat und dadurch Schwierigkeiten überhaupt solche Modellprojekte zu etablieren. Das könnte man ja heute auch anders gestalten, oder? Wie siehst du das?
Absolut. Und ich habe auch das Gefühl, da kommt jetzt so eine Generation, die hat da total Lust drauf. Also die hat Lust auf Teampraxis. Die wollen mit vielen Leuten zusammenarbeiten. Ja? Die lassen ja auch ihre Kinder von vielen Leuten betreuen und finden das total super. Also ich denke einfach, wir haben auch Hausärztinnen und Hausärztemangel oder überhaupt, wir haben Ärztinnen und Ärztemangel und wir reden immer über die Aufstockung der Studienplätze und sprechen eigentlich wenig darüber, ob wir nicht auch Kompetenzen vielleicht in Ansätzen abgeben können. Also ich habe in der Psychiatrie mit einer Sozialarbeiterin zusammengearbeitet, die war für mich total wertvoll. Ich verstehe bis heute nicht, wie du gesagt hast, in der ambulanten Versorgung, warum können wir das da eigentlich nicht haben? Das ist ganz, ganz wichtig und es wäre auch total wertvoll.
Also die Wertschätzung anderer Berufsgruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht nur unsere bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch Sozialarbeiter, auch Psychologen und andere.
Genau.
Ja, und wir müssten auch mit den Institutionen auf der Ebene der Kommune oder des Stadtteils mehr zusammenarbeiten. Ja. Das würde ja auch bedeuten, wenn man eine Stadtteilpraxis ist, so zu agieren.
Genau. Und das stärkt ja auch immer meine ärztliche Grundhaltung, wenn ich von außen auch ein bisschen mehr hinterfragt werde, wenn ich mehr im Austausch bin. Du kennst das so aus den Gruppendynamiken. Da passiert ja auch ganz, ganz viel, ohne dass ich immer sagen muss, ja, und da haben Sie jetzt irgendwie einmal zu viel, weiß ich nicht, Ibuprofen 800 Milligramm abgerechnet und dafür müssen Sie jetzt Strafe zahlen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und so sieht es ja auch aktuell in der Studienlage nicht aus, dass das wirklich etwas bringt. Ich denke, ein anderer Punkt der ärztlichen Grundhaltung ist natürlich, dass wir unseren eigenen Anspruch erfüllen müssen. Jetzt bin ich ein bisschen gemein, weil jetzt grätsche ich so ein bisschen mit meinem Thema rein, Iris. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Aber ich beschäftige mich eben schon länger oder ich stehe ja auch für den Bereich Fortbildung. Und wenn wir sagen, wir sind die Guten in Anführungszeichen und den anderen geht es nur um den Kommerz, dann müssen wir das auch in allen Bereichen leben. Und ich denke, dazu gehört auch, dass wir keine industriegesponserte Fortbildung besuchen, wo uns dann erzählt wird, was denn besonders schön wäre für den jeweiligen Hersteller, der eben diese Veranstaltung, manchmal sind das ja auch mehrere, bezahlt hat, dass wir das eben verordnen. Und ich denke, da müssen wir auch selber so selbstbewusst sein, dass wir sagen, wir gehen eher auf unabhängige Veranstaltungen. Und da sind wir schon wieder beim guten Pol der ärztlichen Grundhaltung, dass wir uns Gedanken darüber machen, was sind eigentlich unsere Ansprüche, was für eine Ärztin oder was für ein Arzt will ich eigentlich sein? Und ich persönlich, ich möchte unabhängig sein.
Ja, du sprichst das wichtige Thema des Einflusses der Pharmaindustrie an auf die Fortbildung. Und natürlich nicht nur über diesen Weg wird versucht, unser Verschreibungsverhalten zu beeinflussen. Ich wäre zum Beispiel für eine Positivliste, also dafür, die Medikamente zu benennen, die sinnvoll verschrieben werden dürfen. Oder wie ist da deine Einstellung?
Also ich finde eine Positivliste auch toll. Man muss sich gut überlegen, wie man das macht. Es gibt ja aktuell auf höherer Ebene Gesundheitspolitiker, die schon mit anderen Gremien ihre Schwierigkeiten haben. Ich finde den gemeinsamen Bundesausschuss eine sehr, sehr gute Sache. Und ich sehe hier auch das Potenzial, dass eine Positivliste erstellt werden könnte. Und es wäre einfach für uns auch in der PatientInnenberatung sehr wertvoll, dass man einfach auch transparent sagen kann, hier, das ist die Liste, das ist wissenschaftlich geprüft, das kann ich Ihnen verordnen. Und was Sie sich da aus dem Internet rausgesucht haben, ganz ehrlich, das ist einfach auch nichts. Also das würde ich unglaublich wichtig finden. Iris, mich würde mal interessieren, hast du jemals Pharmavertreter oder Pharmavertreterin empfangen?
Nein, habe ich eigentlich nicht. Jedenfalls bis auf ganz, ganz, ganz seltene Ausnahmen, als es damals losging mit der Behandlung von HIV-Patienten. Da habe ich auch die wissenschaftliche Beratung der Pharmaindustrie gesucht. Aber ansonsten habe ich mich da ganz klar gegenpositioniert. Da war mir auch meine Zeit für zu schade und habe sie lieber in andere Fortbildungen reingesteckt. Ja, aber wir haben ja jetzt einiges gesammelt, welche Weg nicht mehr beschritten werden sollte, um gute ethische Haltungen zu unterstreichen. Und wir haben manche Dinge genannt, die über den Honorierungsweg dazu führen, dass also andere Dinge belohnt werden, also ethische Haltung, Weiterbildung, Fortbildung belohnt werden. Du hattest das Thema der Delegation angesprochen und gerade die Digitalisierung ergibt ja auch mehr Möglichkeiten der Delegation. Oder wie siehst du das?
Absolut. Also ich glaube, da ist ein ganz, ganz großes Potenzial auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Die erste Ebene ist natürlich die der individuellen Ärztin- und Patientinnenbegegnung. Da denke ich, dass wir uns in der Videosprechstunde begegnen. Ich sehe hier aber auch ganz viel Potenzial, was PatientInnenaufklärung angeht, dass wir Dinge so aufbereiten und anbieten können, dass Patienten und Patientinnen viel mehr in der Lage sind, auch eigene medizinische Entscheidungen zu treffen, Stichwort Harnwegsinfekte. Also eine Frau, die 15 Harnwegsinfekte hinter sich hat, die muss eigentlich nicht mit mir über ein Antibiotikum sprechen. Die könnte man über gute digital aufbereitete Lernmodule in die Lage versetzen, dass sie das auch selber machen kann. Also das ist der erste Punkt. Ne? Also Delegation heißt auch eine gewisse Delegation an Patienten und Patientinnen. Das unterscheidet mich natürlich von Anbietern aus der Privatwirtschaft, die gerne so den Doc around the clock hätten, wo die Patientinnen immer anrufen müssen, damit man es immer abrechnen kann. Das will ich ja gar nicht. Ich möchte überflüssig sein. Die zweite Ebene der Delegation ist natürlich auf der Ebene des Behandlungsteams in der hausärztlichen Praxis. Ich habe in Potsdam sehr eng mit einer ganz, ganz tollen Kollegin zusammengearbeitet, einer ehemaligen Altenpflegerin, mit der ich zusammen ein Pflegeheim versorgt habe. Und natürlich ist es so, dass die hat ganz viel gemacht und war aber immer ganz dicht an mir dran auf unterschiedlichen telemedizinischen Ebenen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt, und den finde ich auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir Fragestellungen haben, die wir als Hausärzte und Hausärzte nicht beantworten können, das kommt natürlich vor, selbstverständlich, man muss auch seine Grenzen kennen, Sehr häufig betrifft das übrigens unklare Hauterscheinungen, dass wir uns da zum Beispiel einen Dermatologen oder eine Dermatologin in die Praxis holen könnten, zum Beispiel über ein Videoportal, da gibt es ja schon so Modellprojekte, und wir den Patienten oder die Patientin nicht immer in die übervolle dermatologische Sprechstunde schicken müssen. Das wäre ein Riesengewinn, oder dass wir einfach mal ein Foto schicken können und das einem Dermatologen oder einer Dermatologin schicken können, die uns dann Hinweise für die Diagnose gibt und vielleicht auch für die Behandlung. Also ich glaube, im Bereich Digitalisierung haben wir ein ganz, ganz großes Potenzial. Auch was den Bereich Fortbildung angeht und auch natürlich was den Bereich Wissensmanagement angeht. Also Digitalisierung, bereitgestelltes digitales Wissen wird dafür sorgen, dass wir bessere Hausärztinnen und Hausärzte sind. Hier würde ich mir aber ein bisschen mehr Unterstützung wünschen. Zum Beispiel, dass alle, und jetzt bin ich auch wieder ein bisschen gemein und nutze das hier als Botschaft. Ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen, die selbstständig niedergelassen sind, freien Zugang zu medizinischen Fachzeitschriften haben. Das, finde ich, muss ein Land wie Deutschland sich leisten können.
Ja, das spricht mir auch aus dem Herzen. Ja, wir haben jetzt einen fast bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, wie medizinethische Haltungen gefördert werden können und wie einer Kommerzialisierung entgegengetreten werden könnte, damit Gemeinwohlorientierung mehr Raum finden kann und dass die Gesundheit der Menschen nicht den Prinzipien der Gewinnmaximierung anheimfallen sollten und das auch nicht werden. Und wir haben diesen bunten Blumenstrauß ein bisschen skizziert. Und was mir ganz wichtig ist, dass du unterstreichst, durch Kooperation entsteht mehr Kreativität. Wir können uns nicht nur auf die Politik und unsere Organisation verlassen, sondern jeder ist gefragt, selber nachzudenken, wie er da einen Beitrag leisten kann, auch wenn ich die Politik hier an dieser Stelle nicht aus der Verantwortung nehmen möchte für die weitere Entwicklung. Ja, liegt dir noch etwas am Herzen?
Ja, ich glaube, eine Sache, und ich glaube, da sind wir beide uns ganz einig, und das ist auch was ich auch so ein bisschen von euch gelernt habe. Es gibt Bestrebungen, dass wir die Ärztinnen-Patientinnen-Beziehung umdeuten in eine Dienstleister-Beziehung. Ne? Wir sollen serviceorientierter sein, wir sollen mehr da sein und man soll uns am besten immer anrufen können. Und ich glaube, diese Umdeutung ist die mit Abstand mit größte Bedrohung für die Art und Weise der Medizin, für die wir stehen, Iris, glaube ich.
Ja.
Zu diesem Dienstleister- oder Dienstleisterinnenverhältnis gehören natürlich auch die IGEL-Leistung. Und das macht natürlich was mit so einer Ärztinnen-Patientinnen-Beziehung, wenn wir plötzlich anfangen, medizinischen Bullshit an unsere Patientinnen und Patienten zu verkaufen. Stichwort Vitamin-C-Infusion alle 2 Tage. Das ist dann auch wirklich keine gute Medizin mehr. Und das ist auch einfach ein exzellentes Beispiel für eine kommerzialisierte Medizin. Und das brauchen wir gar nicht. Unsere Patientinnen und Patienten sind nämlich keine Kunden, sondern das sind Patientinnen und Patienten. Und das, ich glaube, da stehen wir beide für, das wird auch in Zukunft so bleiben. Egal, wer der nächste Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin wird, oder?
Ich will es jedenfalls hoffen. Und das ist ja auch etwas, was ich auch mit dieser Podcast-Folge verfolgen möchte.
Ja.
Ja, ich danke dir, dass du so ein wichtiges Thema weiterbringst, wie die Versorgungsaspekte, die wir hier besprochen haben, und dass du damit ja auch ein Beispiel bist, dass Familie und Engagement für Fortbildung und Forschung in Einklang zu bringen ist. Ich wünsche mir, dass viele unserer Zuhörer gewonnen werden können, auch selber Hausärztinnen und Hausärzte zu werden, und dass unsere Haltung, die wir hier versucht haben darzustellen, zuhören, Respekt, verstehen wollen, Partizipation einen Sinn machen und sie auch einen ökonomischen Vorteil bringen können. Sandra, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und es war auch ein bisschen eine Ehre.
Ja.
Wenn ich das mal so sagen darf.
Dankeschön.
Danke.
Ja, dann sage ich tschüss, Sandra.
Tschüss.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich auch tschüss. Und ich wünsche mir, dass Sie für Ihre Tätigkeit eine Anregung aus dieser Podcast-Folge mitnehmen können. Tschüss dann.
Weitere Informationen, Hintergründe und Literaturempfehlungen finden Sie auf irisfeit.de.